Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Katja Bigalke. Ja, es ist soweit. In den USA steht heute nicht nur ein Drittel der Senatoren und das gesamte Abgeordnetenhaus, sondern auch der Präsident der Vereinigten Staaten zur Wahl. Und auch wenn die Umfragen Joe Biden in vielen Staaten der USA vorne sehen, Donald Trump gibt sich gewohnt siegessicher.
Get out and vote, that's all I ask. Just take a little time and vote. We're going to win Florida, we win Pennsylvania and you, we're going to win the whole thing. We're going to win the whole thing.
Aber auch der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, wittert den politischen Wandel.
My message is simple. The power to change this country is in your hands.
Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass der heutige Tag einer ist, der nicht nur in den USA, sondern in der ganzen Welt mit Spannung erwartet wird. Und in vielen Ländern ist ziemlich klar, wen sie favorisieren. In EU-Parlament und Kommission ist man sich zum Beispiel einig, dass man mit Joe Biden in Sachen Klimaschutz, aber auch im Umgang mit China oder den großen digitalen Konzernen eher auf eine gemeinsame Linie kommen würde als mit Donald Trump. Die polnische Regierung stellt in der EU allerdings eine Ausnahme dar.
Die Anhänger der aktuellen Regierung und der politischen Rechten, Menschen mit sehr konservativen Ansichten, sind Anhänger Trumps. Für sie steht er für eine starke, radikale Haltung, die für die heutigen Zeiten gut sei. Er ist ein Symbol der Kraft und der richtigen moralischen Haltung.
Auch wenn die Israelis die Wahl hätten, würden sie wohl laut Umfragen zu zwei Dritteln Donald Trump wählen. In Iran hingegen sieht die Situation wie zu erwarten etwas anders aus. Hier gibt es wenige Trump-Fans.
Es ist klar, dass der Iran diese wirtschaftliche Lähmung überwinden muss. Angesichts der Tatsache, dass der oberste iranische Führer Verhandlungen mit Trump als doppeltes Gift bezeichnet hat, liegt es in unserem Interesse, dass Biden gewinnt.
Die US-Wahl im Ausland, das beschäftigt uns in dieser Weltzeitausgabe. Wir blicken nach Mexiko, das Land jenseits von Trumps nicht fertiggestellter Mauer, nach Russland, das im letzten Wahlkampf laut US-Geheimdiensten aktiv zugunsten Trumps mitgemischt hat. Und auch China ist natürlich interessant und damit beginnen wir jetzt auch. Die Beziehungen zwischen China und den USA werden ja als so schlecht beschrieben wie seit 40 Jahren nicht mehr. Beide Seiten streiten sich in Wirtschafts- und Handelsfragen. Beim Thema Menschenrechte, Gebietsansprüche im südchinesischen Meer, die Hongkong-Frage bewegt, der Status von Taiwan und vieles, vieles mehr. Macht es hier noch einen Unterschied, ob Joe Biden oder Donald Trump gewinnt? Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Viel Verbindendes oder gar Freundschaftliches ist nicht mehr zu erkennen zwischen China und den USA. Besonders lebhaft ist das zu erleben bei den werktäglichen Pressekonferenzen im chinesischen Außenministerium in Beijing. Seit Monaten kommt dort kaum eines der Pressebriefings aus, ohne eine verbale Attacke in Richtung Washington. Besonders zackig und drastisch formuliert immer wieder Außenamtssprecher Zhao Lijian. Der frühere Diplomat hat sich vor allem auf US-Außenminister Mike Pompeo eingeschossen. Jedes Mal, wenn Mike Pompeo den Mund aufmacht, ist ganz klar zu erkennen, wer hier Lügen, Falschinformationen und kalte Kriegsrhetorik verbreitet. Jedes Mal, wenn Pompeo den Mund aufmacht, wachsen beim chinesischen Volk die Unterstützung für die kommunistische Partei und die Liebe für das chinesische Vaterland. Der amerikanische Außenminister wird in China als einer der härtesten Kritiker der Staats- und Parteiführung wahrgenommen. Was diese ganz offensichtlich besonders ärgert, ist die Tatsache, dass Mike Pompeo immer wieder betont, die Politik der US-Regierung richte sich gar nicht gegen das Land China oder gegen die chinesische Bevölkerung, sondern ausschließlich gegen die regierende kommunistische Partei. So sagte Mike Pompeo im Juli im kalifornischen Yorba Linda, er wolle das chinesische Volk stärken. Es handle sich dabei um ein dynamisches, freiheitsliebendes Volk, das sich völlig von der kommunistischen Partei Chinas unterscheide.
We must engage and empower the Chinese people, a dynamic, freedom-loving people who are completely distinct from the Chinese Communist Party.
Aus Sicht der chinesischen Staatsführung ist das eine Provokation, denn sie versucht nach innen und außen immer wieder das Bild zu vermitteln, das Land China, die Bevölkerung, die Staatsführung und die kommunistische Partei seien ein einheitliches, untrennbares Gebilde. Und genau diesem Narrativ widerspricht Mike Pompeo immer wieder. Ich möchte Pompeo einen Rat geben, sagte der chinesische Regierungssprecher Zhao Lijian im August in Beijing. Wir haben mehr als genug von ihrer Arroganz, ihren Vorurteilen, ihren Lügen und ihren Gerüchten. Die Kommunistische Partei und das chinesische Volk sind jederzeit füreinander da. Niemand kann Fleisch und Blut trennen, die die Partei und das Volk zusammenhalten. Niemand wird die Kommunistische Partei brechen, ohne auch das chinesische Volk zu brechen. Längst geht es bei den Spannungen zwischen den beiden Großmächten nicht mehr nur um Wirtschaftspolitik, Handel und Zölle. Die USA und China streiten sich inzwischen um den Einfluss im Asien-Pazifik-Raum, über Souveränitätsfragen im südchinesischen Meer, über Internetzensur, Technologieführerschaft, die Taiwan-Frage und vermehrt auch über die Menschenrechtslage in Hongkong, Xinjiang, Tibet und anderen Teilen Chinas. Zusammengefasst lässt sich sagen, es geht ums große Ganze. Manche Analysten sprechen bereits von einem neuen Kalten Krieg. Der Politologe Eric Huntman lehrt an der privaten New York University in Shanghai und er hält wenig von diesem Begriff.
I don't like the terminology. I think it's clear that we are in another period of sort of
Klar ist aber, dass wir uns in einem neuen Großmächtekonflikt befinden. China wird immer mehr zu einem Konkurrenten der USA in vielen Bereichen. Und es sieht ganz danach aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. In China wird zumindest öffentlich das Bild vermittelt, es gehe beim Konflikt mit den USA im Kern vor allem um wirtschaftliche Fragen. Shen Dingli vom Zentrum für Amerika-Studien an der Shanghaier Fudan-Universität fasst es so zusammen. Die US-Regierung will nicht akzeptieren, dass die Wirtschaftsleistung Chinas schon 2/3 des Wertes der USA erreicht hat. Es dauert nur noch ein Jahrzehnt, dann hat China die USA in Sachen Wirtschaftskraft überholt. Egal wie die US-Präsidentenwahl ausgeht, dass sich der Konflikt zwischen den beiden stärksten Weltmächten schnell entspannen wird, ist nach Ansicht der meisten Experten unwahrscheinlich. Eine Regierung Biden würde sicherlich verbal abrüsten, was die Differenzen mit China angeht, sagt der Politologe Eric Huntman von der New York University in Shanghai. Allerdings handelt es sich bei den meisten Themen um ganz grundsätzliche Widersprüche. Es würde also auch unter einem Präsidenten Joe Biden künftig Diskussionen geben und auch Streit zwischen den beiden Seiten. In den vergangenen Tagen gab sich Chinas Staats- und Parteiführung demonstrativ gelassen, was die Wahl in den USA angeht. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Zhao Lijian behauptete sogar, man interessiere sich überhaupt nicht für die US-Präsidentenwahl. Das stimmt so natürlich nicht. In Beijing wartet man mindestens genauso gespannt auf das Wahlergebnis wie in Europa, Russland und anderswo. Analysten sagen, dass eine Wiederwahl Donald Trumps die US-chinesischen Beziehungen zwar weiter beschädigen würde, Staats- und Parteichef Xi Jinping aber könnte in diesem Fall wohl profitieren. Denn steigt der Druck von außen auf China, kann die Führung in Beijing innenpolitisch bequem am Feindbild USA festhalten.
So die Haltung in China angesichts der Wahlen in den USA, eine Haltung, die der russischen Politelite vielleicht nicht ganz unähnlich ist wie die US-amerikanischen Beziehungen zu China, gelten auch die zu Russland als ausnehmend schlecht. Angesichts der US-Wahlen beschreiben einige Beobachter Russlands etwa auch ganz zynisch, dieses Land in der privilegierten Lage zu sein, sich im Gegensatz zu einigen Ländern in Europa zum Beispiel oder auch im Nahen Osten, sich um dieses Ergebnis der Wahl kaum scheren zu müssen, weil die bilateralen Beziehungen auf einem solchen Tiefpunkt angelangt seien, dass es eigentlich kaum mehr schlimmer kommen könne. Und darüber würde ich jetzt gerne mit unserem Korrespondenten in Moskau, Thilko Gries, sprechen. Hallo, Herr Gries.
Hallo aus Moskau.
Sehen Sie das ähnlich? Also würden Sie auch sagen, dass das Verhältnis zwischen Russland und den USA so schlecht ist wie seit Kalten Kriegstagen vielleicht nicht mehr?
Also ich finde den Vergleich, ich kenne den auch, aber ich finde den ein bisschen falsch und irreführend. Es ist nicht gerade die Kuba-Krise, die sich hier wiederholt. Also beide Seiten, beide Länder, Russland und die USA, stehen jetzt nicht gerade am Rande eines Krieges. Aber vielleicht, da Russland auch nicht dasselbe ist wie die Sowjetunion im Kalten Krieg, kann man vielleicht sagen, dass das Verhältnis des modernen Russlands, also des Nachfolgestaats seit 1991 mit den Vereinigten Staaten, tatsächlich wahrscheinlich in den vergangenen dann 30 Jahren zu keinem Zeitpunkt schlechter war als heute. Es gibt ja, ganz wenige Kontakte nur noch zwischen hochrangigen Politikern. Die sehen sich äußerst selten. Beide Präsidenten haben sich auch nur dann gesehen, wenn es unbedingt sein musste, gewissermaßen. Beim G20-Treffen zum Beispiel oder einmal zu zweit tatsächlich auch in Helsinki in den vergangenen 4 Jahren. Aber das war es dann auch. Es gibt rückläufige Wirtschaftsbeziehungen. Ganz viele Gesprächsformate, Begegnungsformate sind eingefroren worden. Zum Teil übrigens auch schon vor Trump, das liegt jetzt nicht an Trump. Die US-Seite hat Sanktionen öfter mal erlassen, neue auch eingeführt. Russland hat zum Teil geantwortet, Diplomaten sind ausgewiesen worden. Ja, und die russische Haltung ist vielleicht vereinfacht gesagt, Amerika ist ein Gegner Russlands, Amerika will uns klein halten und ist keinesfalls ein Kooperationspartner.
Man hätte ja vor 4 Jahren zumindest auch davon ausgehen können, nachdem, wovon ja die US-Sicherheitsdienste ausgehen, die russische Regierung ja mit Cyberattacken die Wahl 2016 durchaus zugunsten von Donald Trump beeinflussen wollte und der US-Präsident sich ja auch wiederholt, auch als Bewunderer des russischen Präsidenten Putin zu erkennen gegeben hat, dass da auf beiden Seiten durchaus so ein Willen zur Zusammenarbeit bestanden hat. Wieso sind denn diese vergangenen 4 Jahre zwischen Russland und den USA dann so schiefgelaufen?
Es gab tatsächlich geradezu verbreitetes Lächeln und Zufriedenheit nach der Wahl 2016 und als das Ergebnis klar war, dass Donald Trump über Hillary Clinton gesiegt hat, weil Donald Trump angekündigt hat, ich will mit Russland zusammenarbeiten, mir sind auch Menschenrechte nicht so wichtig. Ich suche da eher so den Deal im Prinzip, so wie er das mit vielen anderen Ländern und Problemen auf der Welt auch versucht hat. Es ist aber dann nichts dabei rausgekommen und das ist die russische Ernüchterung inzwischen. Also das Lächeln ist so ein bisschen eingefroren. Man glaubt, dieser Präsident ist doch eher schwach, er verspricht mehr, als er halten kann. Nicht nur, weil er selber eine von Moskauer Seite aus schwer einzuschätzende Persönlichkeit hat, sondern man hat inzwischen auch verstanden, der Präsident ist eben auch nur eine Figur in dem amerikanischen Geflecht. Es gibt dann noch den Kongress. Und das, was in den USA passiert ist, dass Russland und Russia so ein toxisches Wort geworden ist und deshalb kaum denkbar ist, dass irgendein Politiker sich besonders nah auf Russland zubewegt. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich sehr viel schlecht gelaufen ist. Ein paar Dinge haben funktioniert, muss man sagen. Zum Beispiel Syrien fällt einem da immer ein. Also die USA sind ja immer noch zum Teil mit Militärs dort und Russland hat ja dort die Lufthoheit über Syrien. Die Militärs sprechen sich sehr gut ab, damit da nichts passiert, damit der eine nicht aus Versehen den anderen abschießt. Das wäre ja so ein GAU. Ja? Das muss man unbedingt, will man unbedingt verhindern. Das zum Beispiel, das funktioniert. Aber vieles andere eben nicht. Ganz große Fragen sind die Rüstungskontrollfragen. Beide Länder haben große Armeen, beide Länder haben sehr, sehr viele Nuklearwaffen und Raketensysteme und die USA sind ausgestiegen aus einer ganzen Reihe von Verträgen, obwohl die Russen das gerne zum Teil weitergeführt hätten.
Wie sieht das denn in Russland oder in Moskau aus in Bezug auf Joe Biden? Also was erwartet man von einem möglichen Präsidenten Joe Biden? Ist da irgendwie die Erwartung, dass da ein Kurswechsel stattfinden könnte?
Es würde noch schlimmer werden, ist so ein bisschen die allgemeine Erwartungshaltung. Bei Biden wäre es wohl so, dass der vermutlich eine werteorientiertere Außenpolitik, überhaupt mehr Außenpolitik betreiben würde. Er würde vermutlich die inneren Verhältnisse, der Weg Russlands zu einem immer strikteren autoritären Staat, das würde er vermutlich öfter kritisieren. Er würde vielleicht auch Präsident Putin persönlich kritisieren, etwas, was Trump nie getan hat. Es würde vermutlich weniger Manövrierraum für Russland entstehen. Aber Biden interessiert sich anders als Trump für so Dinge, die kompliziert sind und die wir vorhin schon mal kurz angerissen haben, Stichwort Rüstungskontrolle. Es gibt einen Vertrag von 2010, der endet nächstes Jahr im Februar, Anfang Februar. Den hat Biden damals als Vize von Obama selber mitverhandelt. Da geht es um die Zahl von Trägersystemen und Nuklearsprengköpfen. Der läuft aus. Russland hat Trump angeboten, komm, wir verlängern den bedingungslos um 1 Jahr, du musst hier nur deine Unterschrift drunter setzen. Hat Trump nicht gemacht. Jetzt ist die Erwartung, wenn Biden an die Macht kommt in Washington, vielleicht ist dieses Abkommen dann noch zu retten. Warum interessiert sich Russland für diese Rüstungskontrolle die ganze Zeit? Russland will möglichst nicht in so einen Rüstungswettlauf hineingezogen werden, wie die Sowjetunion ihn erlebt hat. Und deshalb gibt es dieses Interesse daran.
Wie wurde denn der Wahlkampf in Russland so allgemein kommentiert? Gab es da so ein ähnliches intensives Interesse wie zum Beispiel in Deutschland? Oder ist das den Menschen ein bisschen mehr egal? Also das Bild von den USA in Russland ist ja offenbar extrem schlecht, wenn man so Umfragen glauben darf.
Ja, das ist so. Das Bild der USA ist wirklich schlecht. Ich habe Zahlen vom September, da wurden die Russinnen und Russen gefragt, hat Russland einen Feind und wenn ja, welchen? 70% haben geantwortet, es sind die Vereinigten Staaten. Und dann kommt ganz großer Abstand und dann kommt irgendwo die Ukraine und dann geht es weiter. Aber das sind dann nur noch einstellige Werte. Das Interesse an der US-Wahl ist, Sie haben es gefragt, im Vergleich zu Deutschland viel geringer. 65% haben gesagt, im September hat für mich keine Bedeutung. Das ist übrigens auch interessant, weil 2016 gab es eine massive Kampagne von Staatsmedien und auch in der Politik gegen Hillary Clinton. Das bleibt diesmal aus, in dem Fall gegenüber Joe Biden.
Und wie muss man das verstehen? Also diese Desinformationskampagne, die ja laut US-Sicherheitsexperten eben 2016 durchaus stattgefunden hat von Seiten Russlands, die ist dieses Mal ausgeblieben. Und Russland hat sich auch, was so zum Beispiel jetzt diese Vorwürfe gegenüber Bidens Sohn Hunter angeht, hat sich Russland ja nicht so besonders engagiert. Ist das fast schon so wie so ein Zugeständnis, so ein Zugehen auf die Demokraten, falls die Wahl gewinnen?
Natürlich muss der Kreml, ich sage immer ein bisschen vereinfachend, der Kreml, aber da gibt es auch ganz unterschiedliche Schulen, soweit man weiß, in diesem großen Apparat, der das Land verwaltet im Auftrag und im Befehl sozusagen des Präsidenten. Aber natürlich hat sich darum gesprochen, dass die Umfragewerte so sind, wie sie sind in den USA und dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass der nächste Präsident eben Joe Biden heißt. Und mit dem muss man ja dann auch irgendwie zurechtkommen. Und man hat vielleicht auch ein Stück gelernt aus diesem Desaster von 2016. Da hat man Daten gestohlen, man hat Kontakte zu Trump gehabt, man hat dem irgendwie auch geholfen gegenüber Hillary Clinton. Und wozu hat es geführt? Zu nichts, außer dazu, dass in den USA das Wort Russia so einen solchen Igitt-Faktor entwickelt hat, dass man überhaupt nicht mehr vorankommt, selbst mit Trump nicht. Ja, ich glaube, da ist man ein Stück weit einfach realistischer geworden und deshalb einfach zurückhaltender.
Welches Interesse hätte Russland denn daran, wenn die USA, wie ja durchaus spekuliert wird, nach diesem Abend, nach den Wahlen in einem Wahlchaos versinken würde?
Ich glaube, es gibt einige Funktionen, die das erfüllen könnte. Der Westen würde sich weiter und die USA würden sich weiter mit sich selbst beschäftigen. Das reduziert die Gefahr, dass die USA sich einmischen in die inneren Angelegenheiten Russlands und sei es nur rhetorisch. Zweitens, wenn die USA schwach sind, dann ist die westliche Allianz insgesamt schwach. Europa allein ist auch schwächer als mit Amerika. Das führt im Umkehrschluss immer dazu, dass Russland, das ja ökonomisch nicht besonders stark ist und vielleicht auch als Scheinriese agiert, aber jedenfalls als Scheinriese überhaupt agieren kann. Und dritte Funktion ist, man kann den Russinnen und Russen, von denen die allermeisten die USA nicht kennen, aus eigener Anschauung, man kann ihnen die schauerlichsten Geschichten über das Leben in diesem Land erzählen. Das sind Stereotype, die dort immer wieder aufgewärmt werden. Das war in der Sowjetunion auch schon so und das ist heute immer noch oder vielleicht wieder so.
So die Einschätzungen von unserem Korrespondenten Thielko Gries zu dem Blick Russlands auf die Wahlen in den USA. Viel näher dran an den USA als Russland ist natürlich Mexiko, das Nachbarland, das eine 3000 Kilometer lange Grenze von den Vereinigten Staaten trennt. Wäre es nach Donald Trump gegangen, wäre diese nun mit einer Mauer bebaut. Allerdings wurde Trumps Wahlversprechen aus dem Jahr 2016 nur auf 597 Kilometern umgesetzt. Aber auch so hat die Abschottungspolitik der USA längst Folgen. Für Migrantinnen und Migranten wird es immer schwerer, über die US-amerikanische Grenze zu kommen. Anne Dämmer über Hoffnungen und Ängste vor der US-Wahl in der mexikanischen Grenzregion.
Darf die Polizei hier einfach so reinkommen? Ja oder nein?
Irineo Mujica ist umringt von rund 30 Migranten. Es sind ausschließlich Männer. Auf seine Fragen schütteln einige verneinend den Kopf. Die meisten Migranten, vorwiegend aus Honduras, El Salvador und Guatemala, sind bereits seit Monaten oder sogar Jahren unterwegs. Ihrem Ziel sind sie in diesem Moment ganz nah. Der kleine mexikanische Ort Sonoyita ist nur 4 Kilometer von der US-amerikanischen Grenze entfernt, mitten in der Wüste von Sonora. Wenn sich Christian auf eine Anhöhe unweit der Herberge stellt, dann sieht er Trumps Mauer, ein 9 Meter hoher rostbrauner Zaun aus Stahlstielen. Der 26-jährige Honduraner kennt die andere Seite der Grenze bereits.
Ich habe es 5-mal versucht. Immer haben sie mich erwischt und dann abgeschoben. Mein letzter Versuch war im Januar, aber es war zu heiß. Ich hatte das Gefühl, ich schaffe den Weg durch die Wüste nicht. Ich habe mich dann selbst der Grenzpolizei übergeben.
Landsleute sind in der Wüste gestorben, das weiß er. Obwohl seine Situation hoffnungslos scheint, lächelt er. Auf seinem Handy hat er Bilder seiner 8-jährigen Tochter. Sie musste er bei der Mutter zurücklassen. In Honduras wurde er von Mitgliedern der kriminellen Jugendbanden, den sogenannten Maras, verfolgt und bedroht, erzählt er. Er hat einen Asylantrag gestellt. Am 26. August hätte er vor einem US-Gericht vorsprechen sollen. Doch der Termin wurde gestrichen, wegen der Pandemie. Ähnlich geht es Nudies Aguirre. Die Kubanerin sitzt seit Monaten zusammen mit ihrer 18-jährigen Tochter in einer Unterkunft für Mütter mit ihren Kindern in Mexicali an der Grenze fest. Sie hofft, dass im Falle eines Wahlsieges des Demokraten Joe Biden ihr Asylverfahren beschleunigt wird.
Biden hat gesagt, dass er die Asylverfahren der Menschen, die an der Grenze sind, vorantreiben will. Mal sehen, ob er sich an das hält, was er in seiner Wahlkampagne angekündigt hat. Trump schafft für uns hingegen eine Hürde nach der anderen. Er sorgt dafür, dass so wenig Migranten wie möglich ins Land kommen.
Auf ihre Anhörung muss die Kubanerin in Mexiko warten. Diese Regelung setzte US-Präsident Donald Trump im letzten Jahr durch. Seine Abschottungspolitik hat die Kubanerin am eigenen Leib zu spüren bekommen. Im letzten Jahr setzte der US-Präsident den Nachbarn Mexiko massiv unter Druck. Er hatte mit Strafzöllen von bis zu 25% auf Warenimporte gedroht, wenn es den Mexikanern nicht gelingen sollte, Flüchtlinge und Migranten auf ihrem Weg in die USA aufzuhalten. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador wehrte sich nur zaghaft.
Der US-Präsident wird verstehen, dass wir uns darauf in dieser Form nicht einlassen können. Es bedarf einer Richtigstellung.
Doch am Ende beugte er sich. Der mexikanische Präsident hat sich mit Trump arrangiert. Das Land fängt die Migrantinnen und Migranten heute schon viel weiter im Süden, rund 3000 Kilometer vor der Grenze der USA ab. Tausende Sicherheitskräfte der mexikanischen Nationalgarde helfen dabei. Eine Mauer nicht aus Stahl, sondern aus Menschen. Dass sich an dieser Politik unter einem demokratischen Präsidenten Biden etwas ändern würde, glaubt Christian Ambrosius, Gastprofessor an der Nationalen Autonomen Universität UNAM in Mexiko, nicht.
Letztendlich wird auch Biden relativ restriktive Migrationspolitiken haben. Ich glaube, viele vergessen, dass die meisten Abschiebungen unter Obama stattgefunden haben und gar nicht unter Trump. Also der Höhepunkt der Abschiebung war unter Obama. Und in der Politik wird sich, glaube ich, gar nicht so viel ändern. Ich glaube eher, dass es da in dem Ton auf jeden Fall sich was ändern wird, also sehr viel mehr versöhnliche Töne, weniger Politik oder Diskurs der Spaltung geben wird.
Zurück in die Wüstenstadt Sonoyta. Der Herbergsleiter Irineo Mujica sieht täglich die verzweifelte Situation der Migranten. Trumps Mauer sei nicht das Problem.
Es ist eben keine Mauer, sondern ein hoher Zaun. Man kann ihn aufsägen. Die Migranten kommen relativ einfach durch oder sie kommen mit Strickleitern rüber. Das Ganze dauert nur 5 Minuten.
Einen Weg fänden sie immer. Die Grenzregion ist in den Händen vom organisierten Verbrechen. Das sei sicher die größere Gefahr, sagt der Herbergsleiter.
Auch hier der Ort wird von den Kartellen kontrolliert. Sie kämpfen um ihre Territorien. Unter anderem ist das Kartell der Söhne des Chapo Guzman hier aktiv. Erst letztens sind 20 Menschen ums Leben gekommen. Die haben hier im Ort wild rumgeschossen. Laut den Migranten aus der Herberge wurden auch 2 von ihnen getötet.
Doch die Migranten nehmen all das auf sich, denn an den Fluchtgründen ändert sich nichts.
Die Gewalt in den Herkunftsländern, der Hunger bleiben. Und durch Covid verschlimmert sich die Situation nur noch. Sie werden sich weiter auf den Weg machen. Jetzt wird es kühler, es werden immer mehr kommen.
Prophezeit der Herbergsleiter, trotz Corona. Er war Mitinitiator der Migrantenkarawane aus Mittelamerika vor 2 Jahren. Damals hatten sich tausende Menschen zusammen auf dem Weg gemacht. Er wollte das Problem der Migranten damit sichtbar machen. Irineo Mujica hat die doppelte Staatsbürgerschaft, pendelt zwischen den USA und Mexiko. Seine Eltern haben den American Dream verwirklicht. Er hofft, dass eine Mehrheit der US-Amerikaner sich für den Demokraten Joe Biden entscheiden wird.
Ich beobachte ihn seit Jahren und halte ihn für einen anständigen Menschen. Er wird sich möglicherweise nicht besonders um das Thema Migration kümmern, aber auch keine unmenschlichen Maßnahmen ergreifen. Ich habe keine hohen Erwartungen an Biden, aber trotzdem hoffe ich, dass er gewinnt, sich 4 Jahre hält, aber dann ein besserer kommt.
Christian will nicht länger darauf warten, dass sich politisch zu seinen Gunsten etwas tut. Er will schon bald einen neuen Versuch starten, die Grenze zu überqueren, mit einem Schlepper. Eine Freundin aus Honduras, die in den USA bereits ganz legal lebt, hat für ihn Geld zusammengekratzt. $5,000 benötigt er.
So Gott will, klappt es hoffentlich schon bald. Heute, morgen, übermorgen. Dann ziehe ich mir eine Tarnhose an, nehme einen Wasserkanister mit, mehr nicht. 8 Tage geht es durch die Wüste. Für Arbeit und ein besseres Leben.
Keine Hoffnungen auch in Mexiko, dass sich nach der US-Wahl, wie auch immer sie ausgehen wird, grundsätzlich etwas ändern wird an den Beziehungen zum Nachbarland. Es muss ja auch erstmal ein Wahlergebnis stehen, denn auch wenn Beobachter von einer in den USA ungewöhnlich hohen Wahlbeteiligung ausgehen, schon vor dem Wahltag wurden ja mehr als 70% aller bei der Präsidentschaftswahl 2016 gezählten Stimmen abgegeben, müssen diese auch erstmal ausgezählt werden. Und wenn sich dann noch Gerichte mit möglichen Anfechtungsklagen gegen lokale Wahlergebnisse beschäftigen müssen, es wird spannend bleiben, auch morgen in der Weltzeit, wenn der heutige Tag in den USA und was immer er mit sich bringt, natürlich auch Thema sein wird in unserem Podcast. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.